Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orky Cool trifft, dem Format hier bei Orky Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und auch dieses Mal war es genauso. Ich habe mir eine Stimme hierher in den Podcast eingeladen, die mich nun schon häufiger im Alltag begleitet hat. Und ich kann mir vorstellen, euch da draußen geht's ganz ähnlich. Und zwar spreche ich von Rahel Schmitz. Ich glaube, vielen euch da draußen bekannt durch ihre Mitarbeit bei Stay Forever, dem Podcast über Retro-Games und Retro-Spielkultur, wo sie nun schon seit 2 Jahren Teil des Teams ist. Aber sie macht auch eine ganze Menge anderes. Sie ist Literaturwissenschaftlerin, sie schreibt Filmkritiken, sie ist engagiertes Mitglied der deutschen Lovecraft-Gesellschaft, von der ich vorher ehrlich gesagt gar nichts wusste. Sie liebt und mag Horrorspiele, Horrorfilme, Horrorliteratur. Und ihr merkt schon, da ist jetzt schon so viel an Schlagworten und potenziellen Themen genannt worden. Das Gespräch war proppevoll. Es war proppevoll. Wir haben nicht nur über all diese Dinge gesprochen, die ich gerade aufgezählt habe, sondern sogar noch einiges mehr. Es war richtig schön, Rahel zu treffen. Wie gesagt, ich kannte sie persönlich vorher noch gar nicht. Plus, ich kam gerade, davon werde ich direkt zu Beginn unseres Gesprächs erzählen, weil es gar nicht anders ging, von einem ganz besonderen Termin, sage ich mal, in meinem Leben zurück ans Mikrofon, wo sie dann schon auf mich wartete. Und dann war es richtig toll, mit ihr sogar ein bisschen mehr als 1 Stunde Zeit zu verbringen. Ich habe das richtig genossen. Kleiner Hinweis an euch da draußen, falls euch das hier, was gleich passieren wird, gefällt, könnt ihr, okay, cool, und damit auch mir eure Dankbarkeit ausdrücken, indem ihr Sternchen werft in verschiedene Podcast-Bewertungsrichtungen, Apple Podcast, Spotify, wo auch immer ihr wollt, selbst in eurem Herzen spüre ich, dass da mehrere Sternchen gewählt worden sind, das ist schön. Zum anderen der kleine Hinweis darauf, es gibt neben den sonntäglichen Podcast okay, cool trifft außerdem einen prallen, tollen, originellen, mit Liebe und Handarbeit produzierten Steady-Podcast-Katalog, der sich öffnet für alle, die Orky Cool finanziell unterstützen mit einem kleinen Abo. Die Verlinkung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Könnt ihr euch ja mal angucken. Es gibt da ganz, ganz viele tolle Dinge. Einer meiner absoluten Lieblingsreihen zum Beispiel Orky Cool holt nach. Da spiele ich Klassiker der Spielegeschichte, die aus irgendeinem Grund an mir vorbeigegangen sind und hole diese Titel nach im Beisein von kundigen Gästen. Und da, oh, gut, dass ich sage, ganz frisch jetzt über die Planke gelaufen. Nee, falsches Wort, ihr wisst schon. Ganz frisch erschienen natürlich, habe ich Spec Ops The Line zum ersten Mal gespielt und nachgeholt, das Antikriegsspiel aus Deutschland, gemeinsam mit, und das ist der besonders tolle Knaller, Jörg Friedrich, der damals bei Spec Ops The Line mitentwickelt hat. Und es war hochinteressant, meine modernen Spieleindrücke abzugleichen und ihm zu erzählen, der damals ja für dieses Spiel mit hauptverantwortlich war. Toll, es war toll, kleiner Hinweis von mir am Rande. Nun aber, machen wir uns bereit für das Aufeinandertreffen mit der fantastischen Rahel Schmitz. Gerade hörst du das Vogelgezwitscher? Stört dich das? Weil ich habe hier ein Fenster gekippt.
Ich hör's nicht und selbst wenn, es würde mich nicht stören.
Gott sei Dank. Apropos stören, ich hoffe, damit muss ich beginnen. Es stört dich nicht, dass ich etwa 2 Minuten Verspätung oder vielleicht sogar 3 hier hatte, als wir uns hier getroffen haben. Ich muss das ganz kurz loswerden und damit auch auf eine Weise archivieren und für die Ewigkeit speichern. Ich komme gerade von einem ganz spannenden Termin rein und das muss ich hier kurz festhalten. Ich war eben noch in meiner alten Wohnung, in der ich mittlerweile nicht mehr lebe und habe den letzten Quadratmeter geputzt. Und das ist ganz feierlich für all jene da draußen, die jetzt okay cool schon länger verfolgen, die werden sich denken, jawohl, endlich hat er es hinter sich, er wird nie wieder davon erzählen, das ist hier offiziell das letzte Mal, die Wohnung ist abgabebereit und ich bin wirklich, ohne Witz, ich bin mit den Putzsachen hier reingestürzt und habe mich deswegen verspätet. Ich bin, um mich herum stehen 2, ach, wie nennt man das denn? Wischer, Backofenreiniger, alles einfach so liegen gelassen und mich hier reingesetzt und ich wollte es ganz kurz nur dokumentieren. So.
Also erstmal Chapeau, du hast vollstes Verständnis für die Verspätung von meiner Seite, weil ich erinnere mich bis heute sehr ungern an meinen letzten Umzug und deswegen sage ich immer allen Leuten, die gerade irgendwie noch umziehen oder Wohnungen übergabebereit machen müssen, Ohren steif halten.
Das kann ich auch nur sagen, es geht vorbei und wenn es vorbei ist, werdet ihr euch da draußen wirklich fühlen wie ein neugeborener Mensch. Darf ich fragen, wann war es bei dir zuletzt? Also was war das für ein Umzug? Wie lange ist das schon her?
Das war im Herbst 2021.
Oh.
Und das Hauptproblem von dem Umzug war, dass er eine Distanz überwinden musste. Also das war von Gießen nach Bonn. Das waren somit ungefähr 2 Stunden Fahrzeit. Und bei solchen Umzügen, du kannst nicht Leuten sagen, ach, fahrt schon mal vor und kommt gleich wieder, sondern du hast diese eine Gelegenheit, um den ganzen Kram zu transportieren und das muss sitzen. Und dann ist es besonders schwierig, wenn ihr so 2 Tage vorher noch die Mietwagenfirma sagt, unser Wagen ist kaputt.
Nein!
Unser Wagen ist kaputt, du kannst ihn doch nicht haben. Sie können aber gerne ein größeres Modell mieten, wo ich dann sage, würde ich gerne, aber mein Führerschein sagt leider nein. Hätte uns auch erspart, dass wir einen Tag später ein zweites Mal dann doch fahren mussten.
Und naja. Nein. Hat es denn, also alles in allem, hat es geklappt? Es klingt jetzt schon nach Schwierigkeiten und das ist nur vorm Umzugstag.
Nee, wir mussten dann tatsächlich spontan noch nach Frankfurt, um da dann einen Ersatzwagen zu holen.
Oh mein Gott.
So auch mit einem Berufsverkehr, das war supi. Toll. Und beim Umzugstag selber, als wir dann von Gießen nach Bonn gefahren sind, sind wir auf der Autobahn in eine Vollsperrung reingefahren.
Moment, also Unfall reingefahren oder von ist eine Vollsperrung, wir müssen warten reingefahren?
Und wir müssen warten reingefahren.
Okay, immerhin.
Ja, aber so im Nachhinein, wenn ich heute noch auf diesen Umzug Geld werfen könnte, damit ich die Erinnerung nicht hätte. Ey. Ich würde es, glaube ich, tun.
Es ist, ich habe auch einen, den muss ich noch kurz hier offenbaren, weil ohne Witz, ich habe gerade, wie sicherlich alle anderen Menschen da draußen, die jetzt nicht gerade in der Ecke Gießen oder Bonn leben, Google Maps offen und habe mir das mal kurz angeguckt. Die Distanz von Gießen nach Bonn ist etwa die gleiche, naja, es stimmt nicht ganz, es ist ein bisschen weniger, aber in etwa im großen Universum der Dinge ist das ähnlich weit wie damals, als ich von Berlin nach Hamburg gezogen bin. Und da hatte ich was Ähnliches Spektakuläres erledigt wie du auch. Da hatte ich am Vormittag meine Wohnungsübergabe in Berlin, bin dann, also dann kam ein Transportunternehmen, hat die Möbel quasi eingesackt, während der Vermieter, der Alte, schon durch die Räume lief, ne, und hier seine Strichrechnung gemacht hat. Und dann hat ein Freund von mir die Wohnungsübergabe weitergeführt. Ich bin in den Zug gestiegen, bin dem Transportunternehmen nachgefahren und in Hamburg dann ausgestiegen und habe die Leute hier im Empfang genommen und die Möbel in die neue Wohnung getragen. Und ich kann dir sagen, das war der längste Tag meines ganzen Lebens. Ich hatte schon wirklich schlimme Tage in meinem Leben, aber der ist Top 1. Das war also Stresspegel, also das war wirklich, oder Top 3 zumindest, aber auf jeden Fall weit oben.
Sportlich, ja, sehr sportlich.
Naja, also Sport ist nicht ein Genre, mit dem du dich besonders gerne auseinandersetzt, sondern stattdessen Horror. Ich habe jetzt versucht, diese Brücke irgendwie zu bauen, keine
smooth.
Ahnung.
Sehr
danke,
smooth.
Danke, ich schwitze am ganzen Körper. Ich habe gerade hier alles reingegeben in diese Überleitung. Also, ich habe mir überlegt, wie beginnt man ein Gespräch am besten mit dir, und dann fiel mir ganz vieles ein, habe mich jetzt für diesen einen Weg entschieden, und zwar, also vom Umzug zu sprechen. Nein, das war spontan. Offiziell war mein allererster Punkt, und der ist auch so ein bisschen eigennützig gedacht. Was ist es denn gewesen zuletzt? Ein Horrorspiel, was bei dir auf der Festplatte zu Gast war, wo du sagtest, habe ich genossen, habe ich gern gespielt, hat Eindruck hinterlassen, was auch immer. Ich frage so ein bisschen, ne, zum einen, um dich von dieser Seite aus kennenzulernen, zum anderen, also mein Wunschzettel ist offen. Deswegen, ich bin gespannt.
Ich sag vielleicht mal einfach ganz konkret, was ich jetzt gerade in diesem Moment spiele. Also nicht
Moment,
jetzt gerade
Moment,
in diesem Moment.
Wie ernst nimmst du dieses Gespräch hier?
Entschuldigung. Ja, okay. Aber sagen wir mal vorher und nachher.
Ja.
Ich spiele gerade Dark Souls 3, was kein Horrorspiel ist, aber natürlich oft immer den Fuß ins gruselige Genre steckt.
Ja.
Generell mag ich die Soulsborne-Spiele sehr gerne, eben weil sie immer mit dem Horror-Genre anbändeln oder dann wie Bloodborne mittendrin sind. Wenn wir jetzt drüber nachdenken, was so das letzte reine Horrorspiel ist, ich habe in letzter Zeit ein paar Point-and-Click-Adventures in dem Genre ausprobiert. Unter anderem eins, was noch ein relativ neues ist, mit dem Titel The Excavation at Hobbs Barrow.
Ach, die ganze Zeit sagen die Leute, spiel das. Sowohl mir unbekannte Menschen im Internet als auch der Freundeskreis. Ich hab's noch nicht getan. Es hat ja auch ein bisschen was mit Archäologie zu tun, ne?
Ja, genau. Das, also wie der Titel schon verrät, ne? Es geht um eine Ausgrabung an einem Grabhügel. Kann ich sehr empfehlen.
Ich hatte schon Sorge, dass jetzt im Nebensatz der erste Spoiler wartet, aber du hast da sehr gut abgebremst. Wunderbar, fantastisch. Ich rutsche das noch ein bisschen weiter nach oben auf meine jetzt spielst doch endlich mal Liste. Ich möchte mal ganz kurz zu Dark Souls 3 zurückkehren. Da hast du jetzt ausgerechnet für mich das Spiel gewordene Bonn ausgewählt, weil in Bonn war ich noch nie und Dark Souls 3 habe ich auch noch nie gespielt. Ausgerechnet das, den zweiten habe ich gespielt, den ersten habe ich gespielt, Bloodborne habe ich gespielt, aber nein, wir sind in Bonn. Was ist es an diesem Spiel? Kannst du das verraten, ohne mir direkt alles zu erzählen, dass ich es nicht mehr spielen muss? Was ist für dich zum Horror-Ding sie macht?
Also erstmal, wer Bloodborne kennt, der erkennt Dark Souls 3 sehr schnell. Also das ist offensichtlich ein Spiel, was nach Bloodborne entstanden ist, was sich vieles abguckt, sowohl von der Spielmechanik als auch von der Ästhetik. Das heißt, es fängt schon damit an, dass man an sehr vielen Stellen durch so enge, labyrinthartige Untergrundpassagen läuft, die auch echt ein bisschen modrig sind. Nochmal um einiges modriger als das, was man in Dark Souls 1 und 2 sieht. Und dann vom Storytelling her, naja, es gibt schon einen Grund, warum ein Großteil des Spiels immer wieder auf Friedhöfen oder zumindest übersät mit Grabsteinen ist. Ich würde jetzt auch gar nicht so tief in die Story gehen, aber es sagt dir eigentlich schon ab dem ersten Moment, dass es einen sehr anderen Ton anschlagen möchte als noch Dark Souls 1.
Sehr schön. Ich habe übrigens mich auch auf diese Frage vorbereitet. Was heißt auch? Ich habe mich auf diese Frage vorbereitet und habe ein Spiel gewählt, das ähnlich subversiv auf diese Frage antwortet, wie du es getan hast. Und zwar ein Spiel, das eigentlich gar kein Horrorspiel ist. Und ich bin aber neugierig, ob du das kennst oder gespielt hast. Und zwar Days Gone. Kennst du das? Der Typ auf dem Motorrad, der durch Oregon fährt?
Ja, aber ich habe selber noch nicht gespielt.
Nein! Oh, große Empfehlung. Also gar nicht mal so sehr wegen allem. Also das hier, wer es nicht kennt, Open World, Postapokalypse, Zombies und das ist alles ganz furchtbar. Und dein Questlog ist voll mit Millionen von Aufgaben von allen Leuten, die gerade freie Zeit hatten, den Mund zu öffnen. Aber es gibt eine Sache, die finde ich ganz fantastisch. Und da nehme ich dir auch noch nichts weg, sondern das ist mehr so gedacht als Anreiz für dich, das tatsächlich auf deiner Liste mal nach oben rutschen zu lassen. Und zwar ich habe ja schon gesagt, es spielt in der Postapokalypse, also Zombies all over the place. Und es gibt diese Momente in diesem Spiel, wenn der Protagonist, das ist so ein Biker-Typ, der irgendwann ein bisschen dann softer wird im Laufe des Spiels, Gott sei Dank, aber er ist jetzt nicht der spannendste aller Charaktere. Wenn er in den Wald fährt mit seinem Motorrad, dann stellt er sein Motorrad ab und läuft jetzt von uns gesteuert da durch irgendwelche dichten Wälder. Man hört den Regen plätschern, rauschen, wie auch immer. Und in weiter Ferne beginnen so langsam Zombies aufzuheulen. Und du weißt durch deine Erfahrung, durch Echtweltspaziergänge im Wald oder weil du ein gutes Ohr hast, die sind weit weg, keine Sorge, gar kein Problem, mache ich mir keine Angst. Aber das Wissen gleichzeitig darum, dass diese Viecher in weiter Entfernung offenbar darauf warten, dass ich in der Nähe komme, das ist so eine Art von Schauer, der mir da wortwörtlich über den Rücken lief und immer wieder läuft, wenn ich dieses Spiel spiele. Das ist eine ganz intensive Spielerfahrung. Und dann vielleicht noch ein kleines i-Tüpfelchen auf dem Buchstaben, die Sache mit dem Motorrad, wenn man dann sagt in dem Wald, alles klar, ist mir zu gruselig, ich will wieder wegfahren. Dadurch, dass unsere Spielfigur auf einem Motorrad fährt, sind zwei Dinge plötzlich, die das Ding noch mehr zu einem Horrorspiel machen, finde ich. Zum einen, der muss dann immer so umständlich auf dieses Motorrad draufsteigen, das erstmal anmachen und bis das losfährt. Das ist alles ganz schön schwerfällig. Das ist wie so eine Art Harley Davidson, was er da fährt. Und zum anderen, und das ist eigentlich das Schlimmste, im Gegensatz zu einem Auto sitzt du ja im Freien. Also du bist ja nicht in der Sicherheit eines geschlossenen Autos, sondern sitzt eigentlich nur auf Metall drauf, das sehr schnell durch die Gegend fährt. Und die beiden Sachen zusammen plus diese Waldspazieratmosphäre, absolutes Horrorspiel. Ich empfehle es dir von Herzen.
Also ich muss sagen, das hört sich jetzt schon sehr spaßig an. Ja.
Das heißt, ich habe aber das Gefühl, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der Spaß mit dem Spiel hatte. Immer wenn ich davon erzähle, sagen die Leute, naja, so toll war es ja nicht, aber ich weiß nicht, es ist mir zu eigen, dass ich dieses Spiel sehr, sehr genossen habe.
Es taucht auch durchaus immer wieder auf vielen Empfehlungslisten auf.
Ja, dann ist dein Internet ein besseres als meines, ehrlich gesagt. mir ist es zu eigen, das jetzt zu genießen. Das habe ich mich auch gefragt in der Vorbereitung. Wie gesagt, diese Sache mit Horror, aber nicht nur, die taucht ja auf in deiner Biografie und in deiner Arbeit wie ein roter Faden. Da fragte ich mich, warum eigentlich? Hast du dir mal jemals selbst diese Frage gestellt, woher diese Faszination für dieses Genre oder also eigentlich Genre trifft's ja fast schon gar nicht mehr, also für diese Spielart oder für diese Themen, wo die herkommt?
Ja, und das ist auch tatsächlich eine Frage, die ich häufiger höre. Ich behaupte immer, ich würde sie nicht so häufig hören, wenn ich ein 2 Meter großer, bärtiger, viel schwarz tragender Mann wäre. Ich glaube, viele Leute empfinden das einfach bei meinem Auftreten. Ich trage auch gerne Pink und bunte Farben generell. Finden das viele Leute schon mal ein bisschen paradox. Aber wenn ich dann überlege, okay, warum ausgerechnet Horror? Ich glaube, ein Stück weit hängt das damit zusammen, dass ich die jüngste von 3 Geschwistern bin. Und ich habe einfach immer das geguckt, was meine älteren Geschwister im Fernsehen geguckt haben.
Ach Quatsch. Und ja, auf diese Art.
Ich würde schon sagen, weil, meine Güte, das waren dann eben Sachen wie Star Trek und Buffy und hin und wieder mal Akte X. Und das hat mich damals, als ich dann eben so 6, 7, vielleicht noch 8 Jahre war, echt gegruselt oft. Also, dass ich dann auch nicht schlafen konnte. Aber ich bin auch innerhalb kürzester Zeit dagegen abgestumpft, bis es irgendwann nur noch reiner Spaß war. Und dann kommt so die Teenagerzeit, wo sowieso alle Horror gucken, weil dann ist es auf einmal eine Art Mutprobe. Und für mich war diese Mutprobe einfach nie ein Problem. Und deswegen war es sehr spaßig festzustellen, dass ich damit zurechtkomme, andere Leute nicht. Der Unterschied ist nur bei mir hat sich dieses Interesse nicht rausgewachsen, sondern dann kam eben auch irgendwann noch das Lesen dazu, die Computerspiele. Und dann bin ich da so kleben geblieben. Was mich heute daran fasziniert, ist, dass erstens für mich ist Horror ein sehr entspannendes Genre. Weil wenn wir jetzt beispielsweise sagen, okay, ich setze mich 2 Stunden an den Computer und spiele was oder ich gucke meinetwegen einen Film. Für 2 Stunden sind die Probleme, die ich da sehe, nicht meine Probleme. Das ist super.
Verstehe. Das heißt, mit anderen Worten, wenn es im Leben besser laufen würde, wäre das Genre nicht mehr so spannend.
Ach, weiß ich gar nicht. Also ich möchte mich jetzt nicht, ja, jetzt wo du sagst, es hört sich echt traurig an. Nee.
Hab's natürlich überspitzt, aber es lag so nahe, ich muss
das ja sagen. Hast du schon recht. Nee, ich möchte mich da gar nicht beklagen, aber trotzdem, es ist so, oh, wow. Diese Leute haben wirklich ein scheiß Leben.
Ja, ja.
Naja. Ja. Und dann sitzt man so zu Hause, es ist gemütlich, es ist warm. Vielleicht hat man noch was Leckeres zu essen oder zu trinken. Und es ist so ein schöner, cozy Abstand zu dem, was da dann eben auf dem Bildschirm passiert.
Tür ist doppelt abgeschlossen, bei mir zumindest. Immer wegen der Haustiere.
Ja, ja.
Hast du eigentlich Haustiere? Mal so am Rande gefragt?
Ja, einen Hund namens Spooky.
Nein, das kann ja nicht sein, ey.
Doch, und der kann wunderbar schleichen. Ich erschrecke mich sehr häufig, weil er auf einmal hinter mir steht.
Ah, fantastisch. Liebe Grüße gehen raus. Was für eine Rasse ist das?
Das ist ein echter rumänischer Rassehund, sprich, da ist alles drin. Ach sieht so, aus wie ein zu heiß gewaschener Schäferhund.
Nein, das war ein Hundehalterin-Witz. Ich hab's nicht kapiert. Ich habe direkt gesehen, rumänischer Rassehund. Und da kommt natürlich nur ein Lach-Emoji mir als Antwort entgegen.
Nee, es ist ein Straßenhund.
Ach, schön. Kurz zurück, du hast da was sehr Spannendes gesagt, nämlich die Sache mit der Abstumpfung. Wo würdest du denn sagen, verlaufen jetzt heute aktuell die Grenzen? Also was sind Dinge, wo du dir vorstellen kannst oder vielleicht auch weißt, wenn die gezeigt werden, ob jetzt im Buch, im Spiel, im Film oder sonst wo, das berührt dich doch nochmal auf eine Weise, wo du eigentlich geglaubt hättest, das ist schon längst vorbei.
Das ist eine super Frage. Und da habe ich auch direkt eine Anekdote zu.
Oh, bitte.
Denn ich dachte immer, ich würde meine Grenzen kennen und habe dann festgestellt, dass ich mich geirrt habe. Mal um ein konkretes Beispiel zu nennen. Wer für sehr explizite Horrorfilme bekannt ist, das sind die Franzosen. Da gibt es eine Reihe von Filmen, die als die sind noch mal ihr eigenes Subgenre. Vielleicht hat schon mal jemand den Filmtitel Inside beispielsweise gehört oder Martyrs. Das sind alles französische Filme, im Original zumindest, die sind besonders explizit. Da habe ich immer einen Bogen drum gemacht, weil das sind auch sehr humorlose Filme. Man muss sagen, Horror ist eigentlich ein sehr humorvolles Genre, weil Grusel und Witz funktionieren gut zusammen. Diese französischen Filme sind sehr humorlos. Und damit fehlt natürlich auch irgendwo so ein Ventil, womit man Druck ablassen kann. So. Aber dann ist es mir passiert, vor 2 Jahren, dass ich ein Hörbuch gehört habe. nämlich Jack Ketchums The Girl Next Door. Ich habe leider vergessen, was der deutsche Titel ist. Das war das englische Hörbuch, was ich gehört habe, gelesen von Jack Ketchum selbst. Und meine Theorie hier ist, dass er es selbst gelesen hat, weil niemand sonst es lesen wollte. Das ist ein Buch, das mich beim Hören tatsächlich körperlich krank gemacht hat. Deswegen erinnere ich mich auch sehr genau, wann ich das gehört habe. Und ich konnte es trotzdem nicht abbrechen. Weil ich dann schon wissen wollte, okay, wie kommt das jetzt alles zum Ende? Ich will da auch gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich bin mir sicher, das wäre beispielsweise eine Art des Horrors, die auch im Spiel nicht mehr funktioniert, weil sie eben sehr, sie nimmt einen sehr mit. Man kann quasi bildlich gesprochen nicht weggucken. Es hat sehr viel mit den Schicksalen einzelner Menschen zu tun. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo bei mir Grenzen erreicht werden. In dem Moment, wo man eben diesen sehr realen Bezug hat, dass es sehr glaubhafte Charaktere sind, aber vor allem, das ist ein Buch, da gibt's nichts Übernatürliches oder da gibt's keinen total durchgeknallten Serienkiller oder irgendwas, was dem Ganzen einen sehr fiktiven, sehr gekünstelten Anstrich gibt, sondern es ist ein Buch, was sehr realitätsnah funktioniert. Mhm.
Ich muss direkt mal, also davon abgesehen, dass ich mir das direkt mal alles notiert habe als Empfehlung, weil nichts davon habe ich gesehen oder auch gehört. Sagt dir die Reihe Terrifier was, die Filmreihe?
Ja.
Hast du die gesehen?
Ja.
Nein, ist das was gewesen? Ich werde gleich den Leuten erklären, was das ist, aber das muss ich kurz wissen. Ist das was gewesen, was sie auch ähnlich, ich sag mal, angesprochen hat?
Nee, also das sind aus meiner Sicht, beziehungsweise auch aus Sicht der Leute, die die Filme gemacht haben. Ich meine, das sind Special Effects Leute, die da die kreativen Köpfe hinter sind. Und die haben immer von Anfang an gesagt, wir wollen diesen Film machen oder diese Filme inzwischen. Der dritte kommt ja demnächst, um unser Handwerk in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, Special Effects sind alles, was dieser Film hat.
Oh.
Das sind explizite Special Effects, also es wird ordentlich blutig. Da kann man sich jetzt vor ekeln, da kann man sagen, das ist mir zu viel oder das ist zu viel Body Horror, was ich verstehen kann. Aber auch das ist wieder ein Film, der so überdreht ist, dass er an vielen Stellen auch wieder lustig ist. Und damit hat man sofort wieder dieses Ventil, was dir Abstand gibt.
Ich stimme in allem zu, außer, dass der Film nur die Special Effects zu bieten hat. Es gibt eine Szene, und da möchte ich noch mal kurz explizit drauf hinaus, weil ich wissen will, wie du sowas, so diese Art von Horror wahrnimmst. Die skizziere ich mal ganz kurz vorher, bevor die Leute gar keine Ahnung haben, was hier eigentlich passiert. Also Terrifier, wie du schon gesagt hast, momentan zweiteilige, bald dreiteilige Filmreihe von Damien Leone. Das Ding ist offenbar mal gestartet als wirklich so ein kleinbudgetiertes Projekt, aber kam wahnsinnig gut an, ist, ich würde es jetzt einfach mal verorten, im Gore-Genre, Horror-Gore-Genre unterwegs und dreht sich um die Machenschaften von einem Clown, Art heißt der, das ist so ein Clown mit so weißer Schminke im Gesicht und dann noch schwarzem Lippenstift und schwarzen Akzenten so, ne, überall. Man merkt schon, der ist auch fast schon so eine wie eine Satire auf den klassischen Clown und der jedenfalls zieht umher und ist irgendwie schwer greifbar, vielleicht eine übersinnliche Gestalt, vielleicht aber doch menschenähnlich und bringt Leute auf brutalste Art und Weise um. So, das ist für die Rahmung super explizit, genau, aber es gibt im ersten Terrifier, vielleicht erinnerst du dich noch, ich glaube, die Szene bleibt hängen, ein Moment, der mir ganz lange nachgegangen ist. Also klar, der Film war schlimm und was da mit Körpern passiert, man kann es sich mit der dollsten Fantasie kaum ausmalen. Das ist schon alles schlimm, aber am schlimmsten fand ich Folgendes. Es gibt relativ früh zu Beginn des Films eine Szene, in der zwei junge Frauen, eine davon leicht angetrunken, in so eine Art, also hierzulande würde man sagen, Dönerbude gehen, in so einen kleinen Diner. Es ist mitten in der Nacht und die haben vorher schon ganz kurz mal Art den Clown auf der Straße gesehen, als sie versucht haben, ihr Auto anzuspringen zu lassen, beziehungsweise überlegt haben, sind sie noch nüchtern genug, um Auto zu fahren oder lieber nicht. Dann entscheiden sie sich dafür, in diesen Diner zu gehen. Ganz kleines Räumchen, da arbeiten noch zwei Leute, denen gehört der Laden eben und sie sind die einzigen Gäste. Jetzt gehen die da also rein, ne, und quatschen miteinander. Die Protagonisten, möchte ich fast sagen, die Nüchterne sitzt mit dem Blick zur Tür und die angetrunkene Freundin von ihr mit dem Rücken zur Tür. Und jetzt kommt der Knaller. Oh, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Der Art der Clown, er kommt kurz darauf, nachdem wir so die Szenerie kennengelernt haben, in dieses Diner rein und er fixiert unsere nüchterne Protagonistin, wo du als Zuschauer, Zuschauerin schon weißt, Es liegt ein gewisses Gewaltpotenzial in der Luft. Aber gleichzeitig bist du ja in einem sozialen Raum, ne? In dieser Dönerbude, sage ich jetzt einfach mal. Nachts zwar, aber da arbeiten zwei Leute. Das ist jetzt nicht die einsame Straße, sondern es ist, ich sag mal, sowas wie ein belebter Raum, immerhin. Und jetzt setzt sich Art an einem Nachbartisch. Da ist dann dieser Mittelgang dazwischen und er sitzt sich schräg gegenüber an den Nachbartisch, hat noch so einen Müllsack dabei, es ist quasi so sein Equipment, und fixiert einfach nur diese Protagonistin. Und jetzt kommt diese, also das ist schon schlimm genug, finde ich, weil hier so eine Atmosphäre ganz dicht aufgebaut wird. Und jetzt kommt aber der Knaller rein. Es gibt diesen Schnitt-Wechselschnitt-Moment, wo wir einmal dieses Pärchen sehen, die beiden Freundinnen, die miteinander sprechen. Und dann gibt es immer wieder den Schnitt zurück zu Art, der in jedem dieser Wechselschnitte eine Grimasse zieht. Und diese Grimassen sind überspitzt und überzeichnet, als wäre er auf einem Kindergeburtstag und würde denen irgendwie, würde lustige Witze machen. Der Mund ist mal weit aufgerissen, die Augen hoch aufgezogen, die Augenbrauen bis zur Stirn gezogen. Aber in dem Kontext der Situation fand ich das so abgefahren, weil hier ganz klar gerade so diese sozialen Regeln gebrochen werden, wie man sich zu verhalten hat in der Dönerbude nachts um zwei. Hier passiert was Komisches. Und das fand ich ganz, also intensiv. So.
Das ist auch super intensiv und wenn du ehrlich drüber nachdenkst, okay, ignoriere jetzt mal das Clown-Make-up und sowas. Ist das wieder ein tendenziell realitätsnaher Moment. Ja. Das sind Dinge, die dir, insbesondere als Frau, nachts in der Dönerbude passieren können.
Ja. Ja.
Aber ansonsten eben, weil du das Clown-Kostüm hast und auch viel vom Marketing vom Film, die meisten Leute, die Terrifier gucken, wissen vor ungefähr, worauf sie sich einlassen, weil der Film eben berühmt-berüchtigt ist, weil er so ein Gore-Fest ist. Ja. Und deswegen weißt du eigentlich schon von Anfang an, was auf dich zukommen kann. Das heißt, für mich ist es so, in dem Moment, wo diese Diner-Szene etabliert wird, ne, wie du jetzt sagst, dass Art dann die Frau permanent fixiert, du weißt schon sehr früh, ja, der Zug ist abgefahren.
Okay, also ich glaube, es wäre ein Spektakel, wenn wir beide mal einen Horrorfilm schauen würden. Das ist, wir haben die komplette Bandbreite Emotionen dann in einem Raum versammelt, kann ich dir schon sagen.
Das glaube ich auch, weil, und da entschuldige ich mich immer gerne, wenn Leute mit mir Horrorfilme gucken, aber ich lache sehr viel.
Oh, okay, krass. Ich weine sehr viel, dann passt das auch einfach sehr gut zusammen. Nein, also, okay, von hier aus mal ganz woanders hin. Ich habe dich kennengelernt als Stimme tatsächlich bei Stay Forever. Vorher kannte ich dich nicht und ich glaube, da geht es einigen auch so, dass sie durch diese Art und Weise mit deiner Arbeit zum ersten Mal in Kontakt gekommen sind. Ich habe nochmal nachgesehen, seit, und ich hoffe, ich sage nichts Falsches, seit Januar 2022 bist du dort. Wie hast du diesen Sprung in das Team eigentlich geschafft? Also für mich, wie gesagt, ploppst du plötzlich im MP3-Feed auf und ich dachte mir, oh, das ist ja richtig nett. Aber wie kam es eigentlich dazu?
Ja, für mich war das ähnlich überraschend. Es war eine Verkettung von Zufällen, ehrlich gesagt. Weil ich bin, da hast du recht, seit Januar 2022 Teil des Stay Forever Teams. Ich war aber in einer Folge selbst schon zu hören dort, nämlich als Gast. Gunnar hat mit mir damals die Welt von H.P. Lovecraft Folge aufgenommen. Und das lief damals so, dass er an einen Verein geschrieben hat, die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft, wo ich zufälligerweise auch aktiv bin und da eben die Anfrage gemacht hat, ich würde jemanden brauchen, der mit mir so eine Lore-Folge aufnimmt, das heißt irgendeine Person, die sich mit Lovecraft auskennt, vielleicht sogar ein bisschen Ahnung von Computerspielen hat und da dann mal einfach erzählen kann. Und da habe ich dann damals auf diesen Aufruf reagiert und gesagt, ja, ich glaube, so eine Stunde bis anderthalb kriege ich schon voll, ist kein Problem. Ich wusste gar nicht so richtig, worauf ich mich einlasse. Dann haben wir das gemacht, das war super. Und ein paar Monate später hat er mich einfach gefragt, ob ich nicht selber Lust hätte, dieses Format zu übernehmen. Und so kam es dann, dass ich die Welt von Folgen angefangen habe zu moderieren. Und Stück für Stück kamen dann noch andere Formate dazu.
Hastest du vorher Stay Forever als Podcast auf dem Schirm?
Jein, ich hatte den Podcast vorher selber nicht gehört. Ja. Ich kannte den aber durch den Freundeskreis durchaus, weil ich eben auch damals schon dann erstaunlich viel mit Games am Hut hatte. Einmal, weil ich selbst eben sehr gerne spiele, aber ich war, also zu dem Zeitpunkt war ich noch an der Uni. Ich war gerade am Promovieren Und da war ich dann beispielsweise auch in einer Forschungsgruppe zu den Game Studies aktiv. Das heißt, einfach sehr viel umgeben mit Leuten, die sich sehr gerne mit Spielen auseinandersetzen. Und da war Stay Forever dann durchaus schon ein Begriff.
Was würdest du denn so sagen, so als kleines Zwischenfazit, wenn man so will, jetzt nach 2 Jahren quasi offizieller Zusammenarbeit mit denen, was hat sich denn oder wie hat sich denn durch diese Zusammenarbeit dein Leben bisher verändert? Das klingt nach einer sehr großen Frage, aber ich stelle sie extra so, weil damit ganz unterschiedlichste Bereiche deiner Arbeit mit abgedeckt sind. Was würdest du denn sagen, wo hat denn diese Zusammenarbeit die tiefsten Spuren hinterlassen?
Boah, das ist auch schon wieder eine sehr gute Frage.
Ich gebe mir richtig Mühe. Ich gebe
das ganz. Du machst das super.
Fantastisch, vielen Dank.
Also im ganz großen Ganzen. Erstmal wichtig, es hat sich für mich nur positiv ausgewirkt. Mhm. Auf vielen Ebenen. Zum einen, ich war auch vor Stay Forever schon nebenberuflich, freiberuflich aktiv. Mhm. Dann eben hauptsächlich, indem ich zum Horrorthema geschrieben habe, für Zeitschriften beispielsweise. Und mit Stay Forever kam dann ein weiteres verlässliches Brett dazu, dass ich dann letztes Jahr, also 2023, sagen konnte, nee, ich bin jetzt hauptberuflich selbstständig. Mhm. Das heißt, da hat sich einfach durch den Podcast eine neue Möglichkeit eröffnet. Generell die Welt der Podcasts haben sich für mich dadurch eröffnet. Vorher hatte ich mit Podcasts einfach nichts am Hut. Jetzt habe ich gelernt, Sätze da zu beenden, wo ich sie angefangen habe meistens. Das heißt, eine andere Sache, die sich verändert hat durch Stay Forever, ist, ich behaupte, ich spreche klarer, wenn ich es möchte. aber auch so auf einer persönlichen Ebene, ich habe jetzt sehr viel Freiraum, mich noch mehr mit den Dingen zu befassen, die mich selbst interessieren. Mhm. Hängt natürlich auch wieder damit zusammen, dass ich sage, okay, es ist jetzt ein Hauptberuf. Aber das ist auch schon ein wahnsinniges Privileg, dass ich sagen kann, okay, ich bin die Person, die gerne Horror mag und die gerne Spiele mag. Und ich kann mich damit beschäftigen, ich kann daraus Dinge machen, ich kann einen Artikel schreiben oder eine Podcast-Folge aufnehmen. Und dann gibt's noch Leute, die da sogar Spaß dran haben, wenn ich das tue. Mhm. Das ist auch für so eine persönliche Entwicklung natürlich eine sehr positive Bestärkung. Mhm.
Wenn wir eh gerade bei dem Thema sind, Selbstständigkeit und die Standbeine, die du schon angesprochen hast, auf welchen stehst du denn jetzt aktuell neben Stay Forever denn noch?
Also, ich habe eine Reihe von regelmäßigen Auftraggebern. Mhm. Unter anderem schreibe ich beispielsweise für das Horrormagazin Virus. Das ist noch so ein richtig klassisches Printmagazin. Wo demnächst auch ein Sonderheft zum Thema H.P. Lovecraft rauskommt, wo ich dann die Projektleitung übernommen habe. Also da gibt's immer wieder verschiedene Baustellen, wo ich dann reinspringe und irgendwas eben rund zum Thema Horror mache. Und ansonsten, vieles von dem, was ich tue, sind Filmkritiken für verschiedene Formate, viel dann auch eben im Bereich der Online-Blogs. Und ansonsten sind es immer wieder Gelegenheitsauftraggeber. Mhm. Also ich hatte letztes Jahr eine total verrückte Kooperation mit dem Männermodeunternehmen May und Edlich, die als Sponsor für eine Horrorausstellung im Kunstpalast Düsseldorf aufgetreten sind.
Ach Quatsch.
Ja, das war die Ausstellung Tod und Teufel. Und zum Sponsorship zählte unter anderem, dass sie auch das Rahmenprogramm gestellt haben. Das heißt, die haben dann einmal ein Lordi-Konzert in Düsseldorf organisiert, die haben eine eigene Modekollektion zur Ausstellung herausgegeben, die haben Lesungen organisiert und unter anderem haben sie auch einen Podcast mit 12 Folgen, also eine abgeschlossene Podcast-Reihe, produziert. Und da hatte ich dann die Projektleitung inne. Das war unser Memento Macabre Podcast, wo ich mich für 12 Folgen einmal komplett austoben konnte. Und das ist dann mal so ein Beispiel für einen total abgehobenen, einmaligen Auftrag.
Abgefahren. Von Stay Forever jetzt einfach mal abgesehen, auf welchen dieser Standbeine, die du jetzt genannt hast, stehst du denn noch so am liebsten?
Am liebsten, ja, ist immer ganz unterschiedlich. Mhm. Bei Virus beispielsweise, das ist eine Arbeit, die kenne ich jetzt seit vielen, vielen Jahren, seit, ich glaube, 8 Jahren müsste es inzwischen sein. Das heißt, das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen immer. Ne, ich kenne die Arbeitsweise da, ich weiß ungefähr, was von den Artikeln, die ich da einreichen möchte, erwartet wird. ich kann mir das Thema immer frei aussuchen, da habe ich sehr viel Freiheit, aber es ist natürlich auch irgendwo so ein etablierter Rhythmus. Bei den einmaligen Auftraggebern dagegen ist das immer was Neues, wo man sich neu einfinden muss. Das bringt immer so ein bisschen Unruhe rein und das kann natürlich stressig sein, aber ich finde es auch sehr spannend, aus diesem gewohnten Rhythmus erstmal rauskatapultiert zu werden und dann mich einfach nochmal auch ein bisschen mit neuen Dingen befassen zu müssen und zu dürfen. Mhm. Deswegen, ich würde mich da gar nicht unbedingt festlegen.
Aber trotzdem schön, dass du kurz die Virus-Sache genannt hast, weil das ist eine wunderbare Brücke, da renne ich doch direkt drüber. Ich habe in meinen Recherchen entdeckt, du hast ein Buch publiziert, fantastisch, der Titel, das Super, oh Gott, jetzt kommt
dieses... Supernatural Media Virus.
Jetzt kommt dieses Denglisch wieder, ja genau, vielen Dank. Ich habe gerade richtig das Gesicht in der Hand vergraben. Genau, das müsste dann wohl, ich nehme dann an, deine Doktorarbeit gewesen sein, oder?
Ja, genau. Das ist die überarbeitete Fassung von meiner Doktorarbeit.
Fantastisch. Ist Open Access vorhanden? Ich habe es verlinkt in der Folgenbeschreibung für die Leute, die interessiert dran sind. Ansonsten kann man sich es für 44 € auch ins Buchregal reinstellen. Nur mal an der Stelle genannt. Und das nutze ich mal kurz, um auf die Uni-Laufbahn einzuschwenken, weil das finde ich ja auch hochspannend. Deine Uni-Karriere, habe ich gesehen, begann 2010 und zwar an der Uni Maastricht im Studiengang. Und jetzt hoffe ich, sage ich es richtig. Liberal Arts and Sciences. So, ich muss direkt fragen, ich hätte auch googeln können, aber ich würde es gern von dir hören. Was genau ist das? Also Liberal Arts vor allem and Sciences, die freien Künste und Wissenschaften, das klingt nach alles und nichts.
Das ist auch genau das, was es ist.
Ah, sehr gut.
Das ist ein Studienformat, was es in den englischsprachigen Ländern schon sehr lange gibt. Einige der europäischen Länder haben es inzwischen übernommen. In Deutschland gibt es in Freiburg so einen Liberal Arts Studiengang seit, ich glaube, 2012, nach dem Maastrichter Vorbild. Mhm. Und was sich dahinter verbirgt, ist ein Studiengang nach Baukastenprinzip. Das heißt, nach einem bestimmten Schema, nach einer Matrix sozusagen, die Studis alle selber ausfüllen, kann man Kurse belegen, die sicherstellen, dass man einen Studienschwerpunkt hat. Man studiert jetzt aber nicht rigide ein Fach wie Anglistik oder pharmazeutische Chemie, um einfach mal ein paar Dinge aus der Luft zu greifen. Sondern ich habe mir ein Studium in den Geisteswissenschaften zusammengebastelt, wo sehr viel Literaturwissenschaften drin war, Medienwissenschaften, Philosophie war drin. Und ich hatte dann so einen kleinen Nebenschwerpunkt in der Psychologie. Offiziell heißt dieser Studiengang Liberal Arts and Sciences. Aber wenn Leute mich jetzt fragen, was hast du unterm Strich da dann studiert, verkürze ich das meistens einfach, weil das gängigere Begriffe sind, wo die Leute mehr mit anfangen können, Kulturwissenschaften mit literaturwissenschaftlichem Schwerpunkt.
Was war denn dein Plan damit eigentlich? Hattest du damals schon einen Plan?
Nö.
Ach, sehr gut. Und warum Maastricht? Hast du da biografische Wurzeln oder so?
Biografisch, geografisch. Ich komme aus Aachen. Und wenn man aus Aachen kommt, dann ist man erstmal schon mal generell sehr empört, wenn man woanders hinzieht und feststellt, man kann nicht einfach sonntags einkaufen fahren. Weil das ist ja eine Stadt am Dreiländereck zu Belgien und den Niederlanden. Mhm. Und ich bin ehrlich gesagt zum Studium einfach über die Grenze gestolpert. Na, ich hatte überlegt, ich möchte studieren, was soll es denn sein? Weiß ich nicht, dieses, jenes, ich kann mir vieles vorstellen und möchte mich auf wenig festlegen. Und dann habe ich durch Zufall eben diesen Liberal Arts Studiengang auch noch direkt um die Ecke in Maastricht gefunden und festgestellt, wunderbar, das ist genauso vage, wie ich es gerne hätte. Und das hat einfach wunderbar gepasst. Ich habe dann auch relativ schnell, also ich glaube schon im zweiten Semester gemerkt, worauf habe ich eigentlich Lust? Und dann das restliche Studium da ziemlich drauf zurechtgefeilt. Also eben dann diesen literaturwissenschaftlichen Fokus. Mhm. Da auch schon viel mit Horror. Mhm. Aber nach da gekommen bin ich in erster Linie, weil es bequem um die Ecke lag.
Wieder mal mein wichtigstes Tool geöffnet, Google Maps, und geguckt, Aachen, Maastricht, wie ich jetzt gelernt habe, 40 Kilometer knapp. Ein bisschen mehr, 40 Kilometer, 42 Kilometer mit dem Auto, 38 Minuten. Das ist ja wirklich um die Ecke. Das wusste ich nicht. Wusste ich wirklich nicht. Krass.
Ja.
Krass. Gab es denn noch konkurrierende, ich sag mal, Studiengänge, die du dir auch hättest vorstellen können? Also dann was ganz anderes? Ich weiß nicht, dass du dir gedacht hättest, naja, Pharmazeutische Chemie hätte mich auch interessiert. Weißt du, irgendwas, wo du noch gedacht hättest, so, ah, das, da muss ich mich jetzt entscheiden.
Ich habe eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt, an die Musikhochschule zu gehen.
Ach, Quatsch. Okay, was hat's damit auf sich?
Ich spiele, seitdem ich 3 oder 4 Jahre bin, Geige.
Oh.
Hab das eben eine Zeit lang auch auf Wettkampfniveau gemacht.
Auf Wettkampfniveau? Es gibt Geigenwettkämpfe?
Ja, sowas wie Jugend musiziert.
Okay, ah, jetzt verstehe ich. Alles klar, ich hatte gerade irgendwie ein Bild vor Augen. Ja, ich führe das
wo man gar gegeneinander anfiedelt.
Ja, tatsächlich.
Das,
ja.
Das ist immer ziemlich Metal, was da läuft.
Wirklich?
Nein, es ist
ach
schon...
so, okay. Das ist jetzt wie beim rumänischen Rassehund. Du hast jetzt hier gerade das Wissensmonopol. Ich glaub dir das ja. Warum solltest du lügen?
Ja, ich erinnere dich an der Stelle, dass ich Rheinländerin bin. Das heißt, du solltest nichts, was ich sage, zu ernst nehmen.
Mein Gott, was ich alles heute über Deutschland lerne. In Aachen sagt man, man darf nicht wegziehen. Im Rheinland lügt man. Sehr gut. Okay, alles klar. Gut. Also weiter. Geigenkämpfe.
Genau. Und deswegen, das war durchaus eine Idee, zu sagen, ich mache da irgendwas Berufliches mit. Ich habe mich letztlich dagegen entschieden, weil meine Schwester, die 5 Jahre älter ist, die ist genau diesen Weg gegangen.
Oh.
Wo ich auch gesehen habe, ja, okay, ein Hobby zum Beruf machen, das ist nochmal eine andere Hausnummer, weil dann hast du ein Hobby weniger. Sie liebt ihre Geige, überhaupt keine Frage. Aber es ist natürlich was anderes, wenn du weißt, okay, ich verbringe jetzt meinen Lebensunterhalt damit. Dann habe ich mich entschieden, ich möchte es lieber als mein Hobby, als meine Freizeit und als meine Auszeit behalten.
Mhm.
Und dann ist auch tatsächlich irgendwas in die Richtung Geisteswissenschaften. Das war, wie gesagt, noch nicht so genau festgelegt. Aber diese grobe Richtung ist dann sehr schnell nachgerückt.
Schöne Ironie, weil du hast ja jetzt mittlerweile ein Hobby zum Beruf gemacht. Also
ja, ist, ja ist mir aufgefallen.
Ja. Ich fühle mich direkt schlecht, das gesagt zu haben.
Aber du hast recht.
Ja, ja. Und wie fühlt sich das an? Weil im Grunde ist ja das passiert, was ursprünglich ein Grund gegen einen Karriereweg war.
Ich habe sehr viel Spaß mit dem, was ich jetzt tue.
Sehr gut.
Ich möchte es nicht missen.
Ja.
Aber ich würde auch immer noch sagen, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, hat man ein Hobby weniger. Also wenn ich so mir überlege, wie sieht mein Alltag aus? Das ist eine ziemliche Druckbetankung, weil ich beispielsweise viele Rezensionen schreibe.
Oh, das ist interessant. Wenn ich mal kurz da einhaken darf, wie viele schreibst du denn da im Monat? Auch so ein bisschen mit dieser Frage im Hinterkopf und Hintergrund. Wie viel muss man denn da so schreiben, um da Land zu sehen? Ich kenne mich in der Welt gar nicht so aus. Ich weiß, wie es ist bei Spieletests und Kritiken. Ja, seien wir ehrlich, Kritiken kann man das hierzu leider nicht nennen. Also Tests und da muss man viel schreiben, um irgendwie was zusammenzukriegen.
Also wenn das finanziell meine einzige Einkommensquelle wäre, dann hätte ich keine Einkommensquelle.
Ja, unmöglich. Oh Gott.
Das wäre, also da würde ich einfach dran verhungern. Pauschal zu sagen, wie viel ich da pro Jahr oder pro Monat verfasse, das ist schwierig, weil das auch immer ein bisschen phasenabhängig ist. Ich würde sagen, es sind so 15 bis 20 Rezensionen alleine, die auf Bücher und Hörbücher gehen.
Um Gottes Willen.
Und Filmrezensionen sind dann wahrscheinlich ungefähr das Doppelte.
Um Gottes Willen. Im Monat?
Nee, das rechne ich gerade mal aufs Jahr hoch,
okay.
Weil der Monat, wie gesagt, das ist schwierig abzuschätzen.
Ja, gut, weil ich war schon...
Gerade beispielsweise, schönes Beispiel, wir stecken gerade in einem Sommerloch. Das ist ganz typisch, da läuft einfach nicht viel. Und dann kommt aber der Herbst und da weiß ich schon, okay, im Herbst, da tauche ich im Prinzip ab. Ne, und dann zum Thema, was das denn für den Alltag bedeutet. Wie gesagt, ich habe einen Hund. Die Zeit, die ich mit dem Hund draußen verbringe, ich habe immer irgendwas auf den Ohren. Das ist dann ein Hörbuch oder das ist ein Podcast, weil ich gerade ein Thema recherchiere.
Mhm.
Und das läuft nie auf einfacher Geschwindigkeit. Also wenn ich irgendwas auf einfacher Geschwindigkeit höre, dann mache ich das für, dann ist das was Besonderes. Und ehrlich gesagt, bei Filmen oder Serien, die ich rezensieren muss und möchte, ist das ganz oft auch so. Weil es einfach zeitlich nicht möglich ist.
Also jetzt mal Privileg und Leidenschaft für die Arbeit dahingestellt. Wenn wir jetzt deine Arbeitsbelastung einfärben würden, ja, Color-Coden, welche Farbe hätte das denn? Wir nehmen das normale Spektrum. Grün ist alles all right. Also ich habe Langeweile. Und rot ist... Ich brauche eine Pause. Welche Farbe hätten wir denn da?
Jetzt aktuell arbeite ich mich, glaube ich, von den gelben in den grünen Bereich wieder rein. Ach,
Gott sei Dank,
also
ja.
Bis Anfang diesen Monats lief noch die Stay Forever Tour mit anschließender Convention.
Ja.
Und ich habe nicht alle Tour-Stops mitgemacht, weil ich schon wusste, okay, ich habe zwei andere Großprojekte nebenher laufen, die müssen weiterlaufen können. Das heißt, ich habe letztlich nur 4 Tourtermine und das Con-Wochenende mitgemacht. Und das hat schon ausgereicht, dass ich viele Sachen erstmal liegen lassen musste.
Boah.
Das heißt, als das dann vorbei war, da fing dann die große Aufholjagd an. Und jetzt würde ich sagen, bin ich an dem Punkt, alles, was liegen geblieben ist, habe ich aufgeholt und ich komme jetzt wieder in den Alltagstrott. Und Alltagstrott heißt bei mir, ich bin eine sehr disziplinierte Person, mit einem sehr genauen Zeitplan, was am Tag wann passieren soll, weil ich sonst einfach ins Chaos abdrifte.
Ist auch nicht Ironie gerade, ne? Du meintest ernst.
Nee, das ist wirklich so.
Ich frag nur, weil Rheinland und so habe ich jetzt gelernt, deswegen ich.
Nee, also was das angeht, bin ich wirklich sehr durchgeplant, weil ich sonst einfach wie ein kopfloses Huhn rumrenne und dann kriege ich Panik.
Ja, kenne ich, ja.
Eigentlich ist die Arbeitsbelastung für mein Empfinden gerade überschaubar. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, ach, es müssen noch 3 neue Projekte her, aber so wie es gerade ist, läuft es ganz gut.
Bevor wir gleich wieder zu deiner Studienlaufbahn zurückkehren, noch kurz dazu eine Frage, von quasi selbstständiger Person zu selbstständiger Person, auch aus reiner Neugier gefragt, was würdest du denn so sagen, so jetzt aktuell momentan zum Beispiel, wie viel Arbeitsstunden hast du denn tatsächlich jetzt jeden Tag, also wie viele Stunden, und jetzt meine ich nicht rumsitzen und denken, scheiße, sondern wirklich, wir kennen's, sondern wirklich jetzt, arbeiten, so ganz grob nur. Mich würde das wirklich mal interessieren, wie das so bei dir aussieht, stundenmäßig pro Tag.
Das kann ich dir relativ genau sagen, weil ich eine ziemlich exakte Zeiterfassung mache für mich selbst.
Ich wusste es, es überrascht mich 0,0.
Ja, ich bin wirklich genau diese Person.
Wir kennen uns jetzt 43 Minuten lang persönlich und ich wusste, dass du das hast.
Sehr gut. Deswegen kann ich dir sagen, also ich muss dazu sagen, ich ziele nicht auf eine Vollzeitarbeit ab.
Ja, ja.
Ne, sondern ich weiß, okay, ich muss oder ich möchte auch immer lesen und ich habe einen Hund und
eine Geige.
Die Geige und meine Partnerin arbeitet Vollzeit. Das heißt, ich habe dann auch gesagt, supi, dann mache ich so Dinge wie zumindest das Nötigste im Haushalt. Einfach, weil ich mir die Flexibilität in der Zeit rausnehmen kann. Und ich lande mit diesem Modell pro Tag bei 4, wenn es wenig ist, und bei 6 Stunden, wenn es viel ist.
Ja.
Dann kommt aber noch dazu, dass ich eben in einem Verein ehrenamtlich tätig bin, in dieser Deutschen Lovecraft-Gesellschaft, und die frisst auch noch mal 2 bis 3 Stunden pro Tag aktuell. Da ist aber im Moment auch einfach viel los.
Für die da draußen, die jetzt sich denken, naja, Moment mal, das ist ja nicht mein richtiger Arbeitstag, nochmal zur Erinnerung, wir reden jetzt hier gerade wirklich von Arbeitszeit, also nicht so Rumpimmelei, wie manche da draußen es ja kennen, dass sie sagen, naja, so ein Käffchen hier und dort, sondern du hast jetzt gerade wirklich die Zeit genannt, in der du arbeitest. Und da möchte ich nur nochmal unterstreichen, nicht, dass da draußen jemand das falsch versteht, das ist schon viel, also das ist wirklich, das ist schon gehörig, also krass, okay, führt jetzt auch nirgendwo mehr hin. Ich war einfach nur neugierig. Also vielen Dank für den kleinen Einblick. Du hast jetzt schon diese, jetzt haben wir doch noch mal kurz eine Pause vor dem Studienthema wieder, aber du hast jetzt schon mehrfach erwähnt, diese Gesellschaft, oh Gott, der deutsche, Moment, ich habe hier extra den Tab offen, sag's nicht, Deutsche Lovecraft-Gesellschaft. So, vielen Dank, Deutsche Lovecraft-Gesellschaft. Kannst du mal erklären, weil ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht und wollte das auch nicht schon nachsehen, weil ich das auch gern von dir hören wollte. Was machen diese Menschen eigentlich? Also ich stelle mir das so vor, es ist vor allem, also oder vielleicht muss ich sagen, ich stelle mir vor, es ist unter anderem einfach ein Treffpunkt, ein Sammelbecken für Menschen, die eben diese Leidenschaft für Lovecraft und Verwandtes haben.
Das ist auch ganz gut zusammengefasst. Weil dieser Verein, es fängt schon damit ein, dass es ein Verein ist, der im deutschsprachigen Raum aktiv ist. Wir haben kein Vereinshaus, wir haben kein geografisches Zentrum. Das heißt, unsere Vereinsaktivitäten finden hauptsächlich online statt. Und dann zu gewissen Anlässen haben wir in bestimmten Städten schon mal eine Veranstaltung oder dass sich schon mal regionsweise Stammtische zusammenfinden. Inhaltlich, was da passiert, ist, dass Leute zusammenkommen, die in irgendeiner Form Interesse an Lovecraft haben, an dem amerikanischen Horrorschriftsteller. Das heißt, dass ein Großteil von dem, was im Verein passiert, kommt aus der Pen-Paper-Rollenspiel-Ecke. Wir bringen auch unser eigenes Rollenspielsystem raus. mit dem Titel Ftagen.
Entschuldige, wie war der Titel?
Ftagen. F-H-T-A-G-N. Das ist ein Begriff aus einer Lovecraft-Erzählung.
Ja, habe ich mir jetzt geoutet als Unwissend. Sehr gut.
Das ist schon okay.
Ja, danke.
Andere Leute, wie ich beispielsweise, die kommen dann spezifisch aus der Literaturecke.
Ja.
Ich bin in erster Linie zum Verein gekommen, weil ich mich eben für Horrorliteratur interessiere. Und wie es sich so ergibt, Pen and Paper ist jetzt auch nicht verkehrt. Wir haben aber auch Leute, die aktiv Kulturschaffende sind, Filmemacher beispielsweise. Ne, also aus den unterschiedlichsten Ecken, teilweise auch aus den wissenschaftlichen Ecken, kommen Leute irgendwie in diesem Verein zusammen und haben da einfach die Gelegenheit, sich miteinander zu verknüpfen, Gleichgesinnte zu finden und dann auch Projekte auf die Beine zu stellen, wenn sie es denn möchten.
Oder meinst du Kulturschaffende?
Kulturschaffende, das werde ich ab jetzt, ich fürchte, den Begriff muss ich dir klauen und demnächst irgendwo auf unserer Website unterbringen.
Ist erlaubt, würde mich freuen. Ich schiebe das aber auch ein bisschen, dass ich, wie schon eingangs erwähnt, viel Backofenreiniger heute eingeatmet habe. Das ist meine Entschuldigung für heute, aber ich konnte nicht widerstehen. Vielleicht hast du mich schon flüstern gehört, während du geantwortet hast, weil beim Zuhören habe ich schon dieses Wort geformt und habe überlegt, ah, geht das? Und
es doch, geht. Das geht.
Es geht sehr gut. Ja, diese Gesellschaft, ganz faszinierend. Ich kannte sie bis zur Vorbereitung auf dieses Gespräch überhaupt nicht, weil man hört es schon raus. Lovecraft spielt in meinem Leben keine besonders große Rolle. Ich bin aber völlig begeistert von dem, was da organisiert wird. Ich habe hier einfach mal gerade das Forum offen. Einer, der aktuell viel kommentierten, vielleicht sogar in diesem Lovecraft-Unterform, also quasi ein Unterform des Gesamtforums, meist kommentierter Thread heißt oder trägt die Überschrift die große Sammlung an nicht-euklidischen Plothooks. Bin ich schon ratlos, ehrlich gesagt. Euklid kenne ich, Archäologiestudium, jawohl, aber sonst, ja.
Das ist ein Witz-Thread, der allerdings von der Pen-and-Paper-Szene wiederum als ganz nützlich erachtet wird. Da posten wir immer seltsame Wissenschaftsfakten und Neuentwicklungen rein, die einen cthulhoiden, lovecraftigen Horror Anstrich haben. Beispielsweise, wenn irgendwo ein unerklärliches Artefakt von Archäologen ausgebuddelt wird.
Ah, sehr gut.
Also merkwürdige Dinge.
Ja, ja. Na gut, okay, von hier aus, jetzt wieder wie versprochen zurück nochmal zur Studienlaufbahn, weil da habe ich zwei Fragen, also vor allem und viele weitere, aber da reicht heute eh nicht mehr die Zeit, aber ist egal. Die eine Frage, ich habe gesehen, du hast nach dem Bachelor an der Uni Maastricht den Master in Literaturwissenschaften an der Uni Leiden gemacht. So, und jetzt wird's hochfaszinierend. Also ist es sowieso schon die ganze Zeit, aber jetzt wird's nochmal auf eine besondere Art und Weise faszinierend, weil ich habe gesehen, Master Literaturwissenschaften Uni Leiden von 2013 bis 2015. Jetzt kommt der Knaller. Das überschneidet sich mit einer Sache, die in meiner Welt eine große Rolle spielte und spielt, nämlich der Erfindung einer spielkritischen Perspektive namens Archeogaming. Die Idee, Archäologie und Spielkultur zusammenzubringen und daraus neue Zugänge zu gewinnen, wie man sich Spielen und Spielwelten annähern kann. Also mit anderen Worten, Archäologen, Archäologinnen haben versucht, das, was sie im Studium gelernt haben, auf Spielwelten zu übertragen. Und die Uni Leiden ist ein Epizentrum dieser Bewegung, wenn man so möchte. Und dort wurde auch, glaube ich, die allererste Archeogaming-Konferenz, Fachtagung im europäischen Raum veranstaltet. Und das könnte sich wirklich überschnitten haben mit deiner Anwesenheit dort. Und deswegen wollte ich mal fragen, hast du da irgendwas von mitbekommen?
Boah, das ist eine super Frage, weil ich weiß um diesen Schwerpunkt.
Geil.
Und ich kann dir nicht mehr sagen, ob ich den im Nachhinein mitgekriegt habe, weil ich habe auch später, als ich dann mit der Promotion angefangen habe, die Verbindung nach Leiden ist geblieben.
Oh.
Die gibt's tatsächlich auch bis heute noch über Leute, die an der Uni noch zu tun haben, mit denen ich Kontakt halte. Deswegen ist das für mich gerade schwierig auseinanderzuhalten.
Ja, ja.
Ich weiß auf jeden Fall das Gebäude, wo dieser Schwerpunkt ist. Das ist auch das Nachbargebäude von dem, wo ich im Prinzip jeden Tag unterwegs war.
Aufregend.
Und da muss ich an der Stelle generell eine Lanze brechen für die niederländische Universitätsbildung. Die ist uns um einiges voraus. Vor allem, was eben diese interdisziplinären Ansätze angeht, also sprich Ansätze, die zwei Studiengänge oder Studienfächer, die wir gerne hierzulande als getrennt sehen, zusammenbringen. Das ist einfach ein bisschen zukunftsorientierter, was da gemacht wird.
Und auch offener, ganz grundsätzlich erscheint mir, ich weiß es nicht aus eigener Anschauung, aber die Gespräche, die ich hier manchmal führe mit Menschen, die dort studiert haben oder sich längere Zeit aufgehalten haben, und im Kontrast dazu, wenn ich mit Menschen spreche, die an deutschen oder auch österreichischen Universitäten irgendwas versuchen, oft aus den Kulturwissenschaften heraus, was mit Gaming dann zusammen zu kombinieren, das wird nach wie vor, außer man ist jetzt wirklich in dedizierten Game Studies Studiengängen, noch so ein bisschen belächelt, dass dann quasi ein Professor für Geschichte sich denkt, naja, also die Studis und ihre Videospiele. Und das ist immer noch so ein bisschen so, wird drüber gelächelt so. Und das ist etwas, das scheint mir sehr deutschsprachiger Raum typisch zu sein.
Es ist richtig angestaubt hier an vielen Stellen. Voll, also ne? es gibt die Leute, die dagegen arbeiten, aktiv. Aber diese bestehenden Strukturen erstmal aufzubrechen, ich, da auch wieder eine Anekdote, ich arbeite gerade an einem wissenschaftlichen Sammelband, komischerweise auch zum Thema H.P. Lovecraft. Mhm. Beziehungsweise der ist jetzt fertig, der wartet nur auf die Veröffentlichung. Und da ist ein Beitrag von einem Doktoranden zurückgezogen worden. Der kam eigentlich aus der Theologie und hat dann einen Beitrag geschrieben, der sich mit Theologie im Pen-and-Paper-Rollenspiel befasste. Mhm. Weil sein Betreuer ihm gesagt hat, dass das Thema nicht seriös wäre und er würde sich damit eine Zukunftsperspektive als Wissenschaftler verbauen.
Oh Mann, ey. Das ist doch Panne, also das ist doch Quatsch. Und umso interessanter auch, wie du es erzählst, ich höre da eine berechtigte, also in meinen Augen meine ich, ist ja sowieso berechtigt, aber auch in meinen Augen berechtigte und vor allem auch nachvollziehbare Antipathie gegen manche Eigenheiten des Wissenschaftssystems heraus. Und das führt mich zu einer Frage, nämlich du hast dir dann nach dem Master an der Uni Leiden nicht etwa gesagt, so reicht mir Uni, tschüss, sondern du hast gesagt, jetzt noch den Doktor in Kulturwissenschaft und das eben dann auch noch in Deutschland, nämlich an der Uni Gießen, 2015 bis 2020. Und jetzt frage ich mich, wie schwierig war diese Zeit, in diesem Wissenschaftssystem zu arbeiten und zu forschen, nachdem du quasi am Nektar gekostet hast?
Zu diesem Zeitpunkt, wenn man in die Promotion geht, ist das nicht mehr schwierig, weil du da aus den festen Studienstrukturen rauskommst und generell viel selbstständiger arbeiten darfst. Außer natürlich, du hast dann eben so einen Fall, dass dir der Betreuer von der Arbeit sagt, tun Sie das oder jenes nicht, weil das ist unseriös. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, als ob dir niemand mehr in Anführungszeichen reinpfuschen würde. Generell ist es so, ich habe mich für den Doktor damals entschieden, weil mir das wissenschaftliche Arbeiten sehr viel Spaß macht. Ich habe mich letztlich dagegen entschieden, weiter in der Wissenschaft zu bleiben nach dem Doktor, weil mir das wissenschaftliche System, die Institution an sich, kurz gesagt, nicht passt.
Ja.
Und dazu zählt, dass ich im Anschluss von dieser Promotion für die nächsten 10 bis 15 Jahre im Grunde genommen alle 1 bis 2 Jahre hätte umziehen müssen.
Oh ja. Mhm. Ja.
Und dann auch nur alles läuft mit Vitamin B.
Ja.
Und da muss ich sagen, das ist mir ein Stück weit zuwider. Es ist nicht so, dass ich nicht gerne netzwerken würde oder was auch immer, wobei ich das Wort Netzwerken ganz furchtbar finde. Aber wenn man ganz genau weiß, man kommt zu gewissen Stellen nur wegen einer persönlichen Bevorzugung, das ist mir zuwider.
Ja, unterschreibe ich komplett, da können wir uns die Hand geben, wirklich. Ich habe, wie gesagt, Archäologie studiert, habe beim Deutschen Archäologischen Institut in Rom gearbeitet und das war ja schon, also da möchte man gerne hin, da sind auch die wichtigen Leute, wurden mir gesagt und es war tatsächlich so. Und dann habe ich mit denen mal gesprochen und dann sehr schnell gemerkt, das sind alles sehr traurige Gestalten. Also im Sinne von, also die machen natürlich fantastische Arbeit und so weiter und so fort, aber wenn die dann mal erzählen, auch beim ersten Rotwein dann oder auch beim dritten, dann merkst du einfach, wie auch da wieder vollkommen nachvollziehbarerweise die völlig fertig sind mit diesem System, mit dem Wissenschaftssystem, das von ihnen ganz viel Flexibilität und Belastbarkeit einfordert, aber so wenig zurückgibt und zum Beispiel auch nicht zurückgibt diese Planbarkeit für die Zukunft. Das, was du erzählt hast mit den vielen Umzügen und den Halbjahresverträgen und sowas, das ist für die Realität gewesen. Und dann sitzt mir da so ein 45-jähriger Archäologe gegenüber, den ich von meinen Buchrücken bisher nur kannte und sagt, er konnte nie eine Familie gründen, weil keine Frau, die er kennengelernt hat, hatte Bock auf diesen Lebensstil, der ihm von der Uni aufgedrückt wird. Und das ist so traurig, das ist so furchtbar.
Mir ist damals ganz unironisch, so, jetzt habe ich.
Das ist ein schwieriges Wort, ich habe es extra nicht benutzt bisher, weil ich wage mich da heute nicht mehr dran an dieses Wort.
Mir ist damals gesagt worden, es gibt ja auch immer so ein bisschen Panik, Stellen finden für Geisteswissenschaftler. Oh, ja. Da ist mir gesagt worden, das sei tatsächlich kein Problem. Es gäbe in Nordeuropa, Nordwesteuropa sehr viele Stellen für Geisteswissenschaftler. Mhm. Das war dann auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, ich glaube, hier werde ich nicht alt.
Aber das ist nicht mehr aktuell, ne?
Ja,
du meinst Kartons im Hintergrund.
Nee, also dass damals mit so einer Selbstverständlichkeit gesagt wurde, in diesem riesigen Teil eines Kontinentes gibt es Stellen. Ja. Das war halt schon so ein Moment, wo ich festgestellt habe, okay, Leute, ihr redet gerade noch nicht mal mehr von 1 bis 3 Länder, sondern
jetzt verstehe
das ist einfach eine riesige Fläche, über die wir reden. Und das war mir dann irgendwann auch eben das wissenschaftliche Arbeiten nicht mehr wert, weil da gibt es inzwischen Möglichkeiten, das zu tun, ohne an eine Universität angebunden zu sein. Auch das ist ein Modell, wo andere Länder schon weiter sind. Das nennt sich dann Independent Scholar. Aber auch hierzulande ist das nicht mehr komplett undenkbar. Das heißt, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, als ich mich gegen die Uni irgendwann entschieden habe, dass ich da jetzt groß was liegen lassen muss.
Und damit haben wir es geschafft, diesen Bogen zu spannen, wieder zurück in die Gegenwart, zu deiner jetzt aktuell beruflichen Realität. Wir hatten schon über die Standbeine gesprochen. Was mich jetzt mal noch sehr interessieren würde, also als Ausblick, und auch wenn ich dich dann eines Tages, das ist ja das Tolle hier, es gibt nicht nur OrkiCool trifft, sondern auch OrkiCool trifft wieder, wo ich Leute wieder einlade nach einer gewissen Weile und einfach frage, und wie lief's so, seit wir uns zuletzt gehört haben? Das ist wirklich ganz nett. Also da kam schon, ich meine, die Reihe gibt's schon seit 4 Jahren. Da sind schon ein paar echt interessante Momente entstanden. Und deswegen frage ich jetzt auch, das ist quasi schon mal der Aufschlag für in ein paar Jahren dann. Was wünschst du dir denn für dich selbst in beruflicher Hinsicht? Dass du sagst so, boah, das wäre schon toll, so diesen, weiß ich nicht, Meilenstein zu erreichen oder den Marker, Fußabdruck in den nächsten Jahren zu hinterlassen. Ich weiß nicht, was Eigenes noch zusätzlich zu all dem anderen auf die Beine zu stellen. Also machst du ja sowieso schon. Was ich meine, ist wirklich so zu sagen, so, und das ist jetzt dein Podcast-Universum zum Beispiel oder dein Magazin, das du regelmäßig herausbringst, weißt du? Gibt's da irgendwas, wo du sagst, so, das ist das Pokémon, auf das ich gerne meinen Pokéball werfen würde?
Tatsächlich ja. Ich laufe seit ungefähr einem Jahr mit einer schmutzigen Idee rum, die ich größtenteils noch geheim halte. Aber wenn du schon so fragst,
ja.
Also generell ist es so, in der Welt der Podcasts beispielsweise, da mag ich abgeschlossene Reihen, wo ich weiß, die haben einen klaren Anfang und ein klares Ende. Oder wo auch das Publikum das weiß. Und da spiele ich jetzt seit einiger Zeit mit dem Gedanken, mal einen Lorecast zu machen. Also man sieht, ich fühle mich in diesen Die Welt von Folgen von Stay Forever sehr wohl. Auch mich interessieren immer Hintergrundwelten sehr. Und ich habe mal mit dem Gedanken gespielt, so ein Lorecast zum Spiel Bloodborne zu machen.
Und
der da mal richtig ins Detail geht, auseinanderklamüsert, was sind das denn für Welten, durch die wir hier gehen, wie hängen die zusammen, welche Story kann daraus gelesen werden und so weiter und so fort.
Das ist ja hochspannend. Das ist jetzt schon sehr konkret nachgefragt, aber wie würdest du sowas dann in einer Fantasiewelt präsentieren? Also ist das, man kann das ja ganz unterschiedlich aufziehen, ne? Wirklich so wie ein Referat, wunderschön eingesprochen, mit Soundeffekten im Hintergrund. Ist es ein Gespräch mit Leuten, die sich ähnlich tief auseinandergesetzt haben? Oder gibt's da schon Überlegungen?
Ich sehe da eigentlich 2 Möglichkeiten. Ja. Das kann der Einschlaf-Podcast-Monolog sein.
Top.
Oder es kann der dialogische Podcast sein, also sprich das Gespräch. Wo der Vorteil bei so einem Gespräch liegt, ist, dass der ganze Punkt von Spielen wie Bloodborne ist, dass sie keine eindeutige Story liefern, sondern da steckt sehr viel Interpretation drin, sehr viel Interpretationsfreiraum. Und im Gespräch hast du natürlich die Möglichkeit, dass Leute mit unterschiedlichen Analysen an den Tisch kommen und dann auch ihre verschiedenen Theorien vorstellen. Der Einschlaf-Podcast passt dafür in meinen Augen besser zu dieser sehr ruhigen Atmosphäre vom Spiel. Ich finde, es hat eine sehr ruhige Atmosphäre.
Ich denke gerade an die vielen Male zurück, als ich schreiend und weinend ohnmächtig vom Fernseher wurde, nachmittags um 2.
Ja, okay, wenn man jetzt mal aus den konkreten Kampfsituationen im Spiel rausgeht, dann ist es eine sehr ruhige, sehr leere Welt.
Sehr ruhig und leer, ja.
Ja, das ist eine sehr konkrete Idee. Die andere konkrete Idee ist, dass ich schon weiß, Ich hatte ja eben gesagt, dass ich gerade ein Sonderheft für die Virus-Zeitschrift gestaltet zum Thema H.P. Lovecraft. Und ich weiß schon, dass es nächstes Jahr eine zweite Ausgabe davon geben soll.
Geil.
Das heißt, das ist etwas sehr Konkretes, wo ich im Prinzip auch schon an der Zeitplanung drinstecke gerade.
Toll. Alle Weichen sind auf Zukunft gestellt. Ich freue mich sehr. Das ist richtig aufregend zu hören.
Dankeschön.
Wirklich. Und aufregend war das auch, dich hier mal kennenzulernen. Wie gesagt, bisher immer nur die Stimme in meinem Handy gewesen. Und jetzt aber tatsächlich auch, also Moment mal, mehr oder weniger hat sich ja daran jetzt nicht so viel geändert, nur wir konnten miteinander sprechen. Ist egal. Ich freue mich sehr. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Ich habe das sehr genossen.
Du, die Ehre ist ganz meinerseits, weil mir geht es mit deiner Stimme genauso.
Nein, ach, das ist alles sehr aufregend. Okay, bevor ich es jetzt hier zum Ende hin noch, wie sagt man, butschere. Also, ich sag ganz förmlich, haben Sie herzlichen Dank, Frau Schmitz.
Es war mir eine Ehre, Herr Schott.
Vielen Dank. Wir hören uns wieder, wie gesagt, in etwa, ja, lass es mal 8 Jahre sein. In 8 Jahren schicke ich dir.
Kriegen wir hin.
Wunderbar. Schicke ich dir, die Lobby bleibt offen bis dahin, die Aufnahmelobby. Ich schicke dir einfach einen neuen Link dann in 8 Jahren und dann gucken wir mal, was aus uns beiden geworden ist. Ich freue mich sehr und bin sehr gespannt, du.
Vielen Dank dir.
Ich wink dir zu. Tschüss.
Ciao.
Na also, da habe ich ja wohl nicht zu viel versprochen, wenn ich erzählt habe, dass dieses Gespräch eine Wucht werden würde. Genau das ist passiert. Vielen Dank an Rahel Schmitz nochmal für ihre Zeit und vielen Dank selbstverständlich auch an euch da draußen für eure Zeit, fürs Zuhören, für die geöffneten Ohren, Augen, Herzen und allem anderen. Es war toll. Wir hören uns hier wieder nächste Woche am Sonntag oder ihr hört eine der hunderten alten Folgen, die jeden Sonntag erschienen sind, oder ihr unterstützt Okay Cool und schaltet euch noch mehr extra Podcasts frei. Alles richtig, viel Spaß damit. Ich freue mich auf euch. Tschüssi!